kredithandeln strukturierten Produkten werden sie sicher Einschränkungen anbringen. Das Problem ist, das ist nicht die Wurzel der Krise, sondern die Finanzmarktkorrekturen, die möglicherweise drin sind, sind das Deckelchen auf das Töpfchen, aber nicht das Löschen des Feuers unter dem Töpfchen. Ich denke, die Politik ist gegenwärtig immer noch auf dem Trip, sozusagen die Bedingungen für Finanzinvestoren und Reiche zu verbessern, die Oberschicht zu bedienen. Es gibt zunehmenden Kritik, es gibt Frust, es gibt Widerstand, es gibt einzelne Veränderungen, aber die Hauptlinie ist nach wie vor die neoliberale Weiterformierung in der Gesellschaft. Und das muss auf die Dauer grundsätzlich umgedreht werden.
Er ist überzeugt, die eigentlichen Ursachen der Finanzkrise liegen sehr viel tiefer, als jetzt diskutiert wird. Hinter der Krise verberge sich ein strukturelles Problem. Die immer stärkere Ausrichtung der Wirtschaft auf die Finanzmärkte, immer mehr Zugeständnisse der Politik an Finanzinvestoren und der wachsende Reichtum einiger weniger und die zunehmende Armut der Mehrheit der Bevölkerung. Die Finanzkrise, sagt Jörg Hufschmid, ist mehr als eine Krise der Finanzmärkte. Sie zeige die Widersprüche eines ganzen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Mitte August letzten Jahres schlug die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, Alarm. Sie pumpte mehrere Milliarden Dollar in den amerikanischen Finanzmarkt. Die Europäische Zentralbank folgte wenig später mit insgesamt mehr als 300 Milliarden Euro für den europäischen Kapitalmarkt. Damit wurde zur Gewissheit, über was zuvor schon monatelang spekuliert wurde, das weltweite Finanzsystem steckt in der Krise. Die begann in den USA mit einem eigentlich banalen Problem, sagt Gerhard Illing von der LMU München.
Ausgangspunkt der Krise war ja die Entwicklung am Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten. Dort wurden in den letzten Jahren zunehmend Kredite vergeben zu Konditionen, die nicht vernünftig waren. Es wurden also zu viele Kredite an Leute vergeben, die gar nicht in der Lage waren, sie zurückzuzahlen.
So etwas kommt vor. Zum Problem werden ungedeckte Kredite aber, wenn sie systematisch vergeben werden, an Millionen von Hausbesitzer, in dem Wissen, dass die diese Kredite gar nicht zurückzahlen können. Um das Risiko abzuwälzen, mischten die Banken die minderwertigen Kredite mit Krediten, die als sicher galten. Diese Mischpakete erfüllten vor allem einen Zweck. Sie verbargen das Risiko der faulen Kredite.
Das Problem ist, dass die Hypothekenbanken, die diese Kredite ausgegeben haben, sie gar nicht in ihren eigenen Büchern gehalten haben, sondern dass die Ansprüche verbrieft wurden und dann an andere Institutionen weitergeleitet wurden. Und das ist quasi der Kernpunkt des Problems oder Ausgangspunkt des Übels, dass die Berater, die Kredite vergeben haben, das Risiko nicht selber tragen mussten, sondern es einfach weitergegeben haben.
Die Kreditpakete wanderten so an Investmentbanken oder andere Anleger, die auf der Jagd nach schnellen Gewinnen sind und hohe Risiken in Kauf nehmen. Tatsache ist, dass die meisten das Risiko aber gar nicht erkannten. Die Kreditpakete bestanden aus mehreren hundert Seiten dicken Verträgen, die offenbar niemand verstanden hat. Selbst einige Landesbanken fielen darauf herein. Für deren Verluste bürgt jetzt der Steuerzahler. Entlassungen bei den Landesbanken sind ebenfalls angekündigt. Wer verloren hat, steht also fest. Wer aber hat gewonnen?
Man kann sagen, die ganze Finanzsektor, vor allem in den Vereinigten Staaten, hat einen wahnsinnigen Boom erlebt, ungefähr zwischen 2002 und 2006.
Trevor Evans, Professor für Geldtheorie und internationale Währungsbeziehungen.
Der Ausgangspunkt war diese Senkung von die Zinssätze in die Vereinigten Staaten. Der US-amerikanischen Zentralbank wollte nach dem Platzen des Aktienmarktsblase 2000 verhindern, dass es kam zu einer tiefen Rezession in die Vereinigten Staaten. Das haben die in gewissem Maße geschafft. Aber durch diese massive Zinssenkung, das hat dann zu einer wahnsinnigen Expansion von die Kapitalmärkten in die Vereinigten Staaten gegeben. Und die Gewinne von die Großbanken sind absolut erstaunlich. Das war ein wahnsinniger Gewinn für die ganzen Finanzsektor in dieser Zeit.
Trevor Evans lehrt an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin. Durch die Zinssenkungen der US-Notenbank wurde in den USA das Leihen von Geld billig. Die Banken verfügten plötzlich über Unmengen an Kapital und suchten Anlagemöglichkeiten. Eine Folge war ein Boom für Hauskredite, deren Zahl sich innerhalb kürzester Zeit verdreifachte. Dass die meisten Häuser weniger wert waren als die aufgenommenen Kredite, war egal. Für die Banken zählte die Masse der Abschlüsse. Dahinter aber standen keine realen Werte. Die Kredite waren nicht gedeckt. Die Gewinne waren vorerst nur virtuell und standen als fiktive Größen in den Bilanzen der Banken. Zu realen Gewinnen wurden sie erst durch den Verkauf an andere Banken und Investoren. Und wenn Provisionen ausgezahlt wurden an Kredithändler, Investmentbanker und Manager.
Die riesigen Gewinne sind von den großen New York Banken. Also diese Großbanken haben in die Hochjahren wahnsinnig viel verdient. Die Banken selbst und natürlich die obere Personal, also die Geschäftsführer, sie haben wahnsinnig viel verdient.
So viel, dass die meisten der Banker zumindest kein finanzielles Problem damit haben, als Folge der Krise ihren Job zu verlieren. Schillerndstes Beispiel ist der Chef der Investmentbank Merrill Lynch, Stan O'Neill, der wegen der Krise zurücktreten musste, mit einer Abfindung von mehr als 160 Millionen Dollar. Der Wirtschaftswissenschaftler Gerhard Illing.
Am Anfang, sobald man einen Kredit vergeben hat, stecken die Bankmanager die Prämien ein und machen da hohe Erträge. Nach ein paar Jahren stellen sich die Kredite als faul heraus. Dann geraten die Banken in Schwierigkeiten, aber die Prämien sind schon ausgezahlt und die Manager können dann quasi nicht mehr haftbar gemacht werden für die Fehler, die sie in der Vergangenheit getan haben. Ein einfaches Instrument, um ein bisschen längerfristige Anreize zu setzen, ist, dass man die Entlohnung der Bankmanager nicht an den kurzfristigen Umsätzen orientiert, sondern über die Zeit streckt. Das heißt, erst dann, wenn sich die Kredite im Lauf der nächsten Jahre gut entwickelt haben, dann werden die Bonizahlungen eben später ausgezahlt.
Die Banken können so eher vermeiden, dass kurzfristige Gewinne in langfristige Verluste umschlagen. Das verhindert allerdings keine Krisen, die durch Spekulationsblasen entstehen. Wer vor dem Platzen der Blase aussteigt, fährt schließlich enorme Gewinne ein, auch langfristig. Wie zum Beispiel unzählige Hedgefonds, die im letzten Jahr Rekordgewinne feierten. 22 Milliarden Dollar, allein für die Besitzer der 25 erfolgreichsten Fonds, nicht trotz, sondern eben wegen der Finanzkrise. Sie hatten auf fallende Kurse gewettet.
From the devil himself to
Gewinner und Verlierer der Finanzkrise stehen also fest. Dem Wirtschaftswissenschaftler Trevor Evans gehen die Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, wie mehr Regulierung und eine stärkere Kontrolle der Managergehälter, deshalb nicht weit genug. Im Euro-Memorandum 2007, einem Gegenentwurf zum Jahresbericht der Wirtschaftsweisen, schreibt er:
Die direkte Ursache der Krise ist auf die Probleme mit zweitklassigen Hauskaufdarlehen zurückzuführen. Sie spiegelt jedoch die weitergehenden jüngsten Entwicklungen wider, die mit der Deregulierung und Expansion im Finanzsektor verbunden sind.
Die Finanzkrise ist nur die Spitze des Eisbergs, sagt Evans. Das eigentliche Problem sei das Wirtschaftsmodell der USA als Ganzes. Ein Wirtschaftssystem auf Pump, das die US-Regierungen seit Beginn der 80er Jahre politisch durchgesetzt haben und nach wie vor verfolgen, gestützt auf die Liberalisierung der Finanzmärkte.
Etwa Anfang der 80er Jahre bis spät in den 90er Jahre, viele von den Kontrollen, die wurde nach dem 1929er Zusammenbruch eingeführt, sind aufgelöst worden. Das heißt, die Finanzinstitutionen dürften immer mehr spekulative Sachen unternehmen. Die haben dann diese außerbilanzierte Zweckgesellschaft begründet, um dass die gängige Regeln könnte da umgegangen werden. Und das ist klar, dass es hat gescheitert. Diese Liberalisierung, diese Erlaubnis von einer überexpandierten Finanzsektor. Und das ist klar, das führt zu einer Gefahr für die kapitalistische Finanzsystem. Die haben diese starke Kontrollen eingeführt nach dem 1929er Börsenkrach, genau um zu sichern, dass das System wird überleben. Die Aufheben von diesen Kontrollen hat dazu geführt, dass wieder man hat diese große Gefahr für das System.
Ein System, das seinen Ursprung in den 70er Jahren hat, mit dem Ende des Bretton Woods-Abkommen. Das schrieb feste Wechselkurse und als Leitwährung den Dollar vor. Der musste durch Goldreserven gedeckt sein. Überbordende Spekulationen waren so kaum möglich, ebenso wenig wie eine Haushaltspolitik auf Kredit, wie sie die USA heute betreiben. 1971 kündigten die USA das Abkommen auf. Unzählige Beschränkungen wurden in der Folge aufgehoben. Investoren beispielsweise können seitdem ohne allzu große Sicherheiten enorme Kredite aufnehmen. Das Finanzsystem wurde liberalisiert, sagt Trevor Evans.
In der 80er Jahre, dieses liberalisierte Finanzsystem hat eine sehr wichtige Welle von Übernahme, teilweise feindliche Übernahme finanziert. Und das hat zu einer Restrukturierung des produktiven Sektors geführt. Eine Firma übernimmt eine andere. Die schwächsten Einheiten mit dem niedrigsten Rentabilität werden geschlossen. Die Arbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze und dadurch hat man die Löhne stark gedrückt. In der 90er Jahre, diese liberalisierte Finanzsystem hat dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts diese Information Technology Boom gefordert. Aber für viele Arbeiter, die Löhne bleiben, wo die waren in der 70er Jahre. Das heißt, mit stagnierenden Löhne, die Haushalte sind auf verschiedenen anderen Strategien gedruckt, ihren Lebensstandard zu erhöhen. Die arbeiten mehr Stunden. Zweitens, die meisten Haushalte schaffen das nur mit zwei Einkommen. Und drittens, die nehmen immer mehr Kredit auf.
Nach dem Platzen der New Economy Blase vor 8 Jahren senkte die US-Notenbank die Leitzinsen. Plötzlich gab es billige Kredite. Viele in den USA nutzten die Gelegenheit und verschuldeten sich neu, um alte Kredite abzuzahlen und den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Alles auf Kredit. Davon profitierte die Wirtschaft. Die Bevölkerungsmehrheit, die Unter- und die Mittelschicht, hatte wieder Geld in der Tasche und konsumierte. Das kurbelte das Wirtschaftswachstum kräftig an, ohne dass die reiche Oberschicht etwas abgeben musste.
Im Vergleich zu dem ersten Nachkriegszeit von den 50er bis 70er Jahre, das Arbeitsproduktivität, die Löhne und die Profite sind alle ungefähr in Schritt gestiegen. Seit der 80er Jahre ist das anders. Seit der 80er Jahre sind die Realeinkommen für die Mehrheit der Bevölkerung stagnierend oder sogar für die unteren Niveaus gesunken. Dagegen die oberen 20% und vor allem die obersten 1% sind wahnsinnig gestiegen. Und das führt natürlich zu diesen Widersprüchen, dass die Konsum kann nur behalten werden, dass die Haushalte nehmen immer mehr Kredit auf. Und das ist natürlich ein Modell, das ist nicht haltbar.
Die Diese Hintergründe tauchen in der Diskussion um die Finanzkrise nur selten auf. Das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der USA. Einerseits der wachsende Reichtum einer kleinen Oberschicht und andererseits die zunehmend verarmende Bevölkerungsmehrheit, deren Konsumverhalten jedoch nach wie vor die US-Wirtschaft stützt. Ein System, das entweder radikal verändert werden muss oder nur durch immer weitere Kredite aufrechtzuhalten ist. Trevor Evans von der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin analysiert die Finanzkrise aus einer ganz bestimmten Sichtweise. Er berät die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung und arbeitet mit anderen kritischen Wissenschaftlern in der Europäischen Memorandumgruppe zusammen. Die gibt jedes Jahr einen Gegenentwurf zur aktuellen EU-Politik heraus.
In diesem Memorandum stellen wir eine Analyse vor, die sich grundsätzlich von der der EU-Kommission und der meisten Regierungen unterscheidet. Wir betrachten dieses Memorandum als einen Beitrag zur kritischen Diskussion der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Evans ist überzeugt, die Finanzkrise ist eine Krise des gesamten Wirtschaftssystems, vor allem in den USA, aber auch in Europa. Ganz anders sieht es Gerhard Illing von der LMU München.
Man könnte natürlich auch als Gegenthese argumentieren, gerade Systeme, die ab und zu mit Krisen zu kämpfen haben, haben im Durchschnitt höhere Wachstumsraten und führen deshalb zu einem höheren Wohlstand. Es ist ja keineswegs so, dass die Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte, ich meine, die haben dramatisch zugenommen, aber dass die dazu geführt hätten, dass realwirtschaftlich jetzt für die gesamte Bevölkerung der Wohlstand wesentlich niedriger wäre, sondern im Gegenteil. Das hat eigentlich im Laufe der letzten Jahrzehnte hohe Wachstumsraten ermöglicht.
Gerade in der Diskussion um Ursachen und um Konsequenzen aus der Finanzkrise werden die Unterschiede zwischen kritischen und konservativen Wissenschaftlern deutlich. Einerseits hat Gerhard Illing nämlich recht. Die Wirtschaft der USA beispielsweise wächst seit Jahren. Allerdings profitieren davon nur wenige. Das erwähnt Gerhard Illing nicht. Die Mehrheit der Amerikaner leidet unter sinkenden Einkommen trotz Wirtschaftswachstum. Alle Statistiken, beispielsweise der OECD, zeigen, die Schere zwischen oben und unten, zwischen arm und reich, geht weiter auseinander. Und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit.
Die Ungleichheit hat zugenommen, aber das ist jetzt nicht eine direkte Konsequenz der Finanzkrisen. Die ist nicht getrieben von der Finanzindustrie, sondern die ist einfach getrieben von dem Prozess der Globalisierung und der Tatsache, dass es eben weltweit ein großes Angebot an mehr oder weniger ungelernten Arbeitskräften gibt, sodass ungelernte Arbeitskräfte gerade in den Industriestaaten immer stärker vom Konkurrenzdruck ausgesetzt werden.
Eine typisch konservative Erklärung. Nur ungelernte Arbeitskräfte gab es schon immer. Sie weltweit in Konkurrenz zueinander zu setzen, ist eine politische Entscheidung und die wird beispielsweise im Rahmen der EU durchgesetzt. Und wer entscheidet überhaupt, wer qualifiziert ist und wer nicht? Etwa die Hälfte der 4 Millionen Arbeitslosen in Deutschland haben eine Ausbildung. Ebenso ist es eine Tatsache, dass die Globalisierung vor allem durch politische Entscheidungen verursacht wurde und wird. Und dass deshalb weltweit die Ungleichheiten zunehmen. Einen Zusammenhang mit der Liberalisierung der Finanzmärkte sieht allerdings der Mainstream der Wirtschaftswissenschaftler nicht. So auch nicht Gerhard Illing. Im Gegenteil.
Ein ganz evidentes Beispiel, dass die zunehmende Integration der Kapitalmärkte und insgesamt die Globalisierung der Wirtschaft weltweit Vorteile hervorgerufen hat, ist die Tatsache, dass die Schwankungen, die realwirtschaftlichen Schwankungen seit den 80er Jahren oder erstmal seit dem Zweiten Weltkrieg, aber seit den 80er Jahren dann noch stärker, wesentlich geringer geworden sind als in der Vergangenheit.
Die aktuelle Finanzkrise steht dazu im Widerspruch, ebenso die Asienkrise vor 10 Jahren und der gleichzeitige Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme in Argentinien, Brasilien und Russland. In Japan stürzte die Wirtschaft bereits Anfang der 90er Jahre ab. Und in vielen afrikanischen Ländern kann von wirtschaftlicher Stabilität keine Rede sein. Im Gegenteil. Für kritische Wissenschaftler wie den Ökonomen Jörg Hufschmid steht deshalb fest:
Wir sehen überall in der Welt, dass, wenn man sich auf Marktprozesse verlässt, nicht der Ausgleich, sondern die Polarisierung stattfindet. Insofern ist da, denke ich, die große Blindheit der herrschenden Wirtschaftswissenschaften und der Politik, zu sagen, Marktprozesse führen dazu, dass die Unterschiede ausgeglichen werden. Die Erfahrung der Welt der letzten 20 Jahre zeigt, dass Marktprozesse zur Polarisierung führen, zur Zunahme der Ungleichheit führen. Wir haben seit 20 Jahren Aufstieg der Angebotspolitik und seit 20 Jahren Zunahme der Ungleichheit in der Welt.
Got a right to be booming. Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. The sound of boom bap. Can I hear it once again? Boom bap. From beginning to the end. Every box got a right to stay. Some assistance, like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky motion. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and your underwater breathing. To be rhyming without a real reason. It's the claim but not the practice of religion. If television is the drug of the nation, satellite is immaculate reception. Beaming in, they can look and they can listen. So you see, don't believe in the system to legalize you or give you your freedom. You want rights? Ask them to read them. But every flower got a right to be blooming. Stay human.
Was sich verändert hat, sind die zentralen Figuren. In dem klassischen, sagen wir mal, Industriekapitalismus waren das im Wesentlichen die großen Unternehmer, Persönlichkeiten, Familien, Dynastien, wenn Sie so wollen, die mit ihrem Unternehmen neue Produkte und Märkte erschlossen haben und so weiter. Die haben immer eigentlich das Problem gehabt, wo kriegen sie Geld her, um Expansion zu finanzieren. Zentralfigur war im Grunde der Unternehmer und der Engpass war die externe Finanzierung. Das ist gegenwärtig nicht mehr der Fall. Wir haben gegenwärtig überhaupt keine Knappheit mehr an Finanzierungsmitteln, sondern eben diese enorm angehäuften Vermögen, die verzweifelt suchen, wo kann ich mich vermehren. Was wir haben, ist jetzt eine zunehmende Knappheit an Verwertungsmöglichkeiten. Und da wird zur zentralen Figur jetzt nicht mehr der industrielle Unternehmer, sondern der Finanzinvestor.
Jörg Hufschmid war bis 2005 Professor für politische Ökonomie an der Uni Bremen. Wie Trevor Evans ist er Mitglied in der Europäischen Memorandumgruppe. Im Gegensatz zu konservativen Wirtschaftswissenschaftlern kritisieren beide die aktuelle EU-Politik auch im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Im Euro-Memorandum 2007 heißt es:
Um die Finanzkrise zu überwinden und Finanzstabilität in der EU herzustellen, sollten Sofortmaßnahmen gegen die Finanzspekulation mit Schritten zur Einbettung der Finanzsysteme in eine kohärente Entwicklungsstrategie verbunden werden.
Um das zu erreichen, fordern die Wissenschaftler beispielsweise ein Spekulationsverbot für Lebensversicherungen und Pensionsfonds. Außerdem höhere Steuern auf kurzfristige Veräußerungsgewinne sowie die Einführung von Steuern auf Börsen- und Devisenumsätze. Die Politik in der EU, kritisiert Jörg Hofschmid, bewege sich aber in eine völlig andere Richtung.
Seit Beginn der 90er Jahre hat es, glaube ich, mittlerweile 4 sogenannte Finanzmarktförderungsgesetze gegeben, also wo immer bestimmte gesetzliche Bestimmungen entweder geschaffen wurden oder störende abgeschafft wurden, um die Finanzmärkte attraktiver für die Finanzinvestoren zu machen. Die Tendenz des Finanzministeriums und der Bundesregierung läuft ganz klar hinaus, sozusagen, man muss den Finanzinvestoren so weit entgegenkommen, dass man sie da steuerlich entlastet. Das sind alles politische Entscheidungen.
Erst vor einigen Jahren machte die Bundesregierung den Weg frei für hochspekulative Papiere wie die jetzt geplatzten Kreditanleihen. Die wurden vorher in der EU kaum gehandelt. Die staatliche, vom Finanzministerium kontrollierte Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine treibende Kraft bei der Gründung sogenannter Zweckgesellschaften, in denen Banken hochriskante Papiere außerhalb ihrer Bilanzen parken können. Eine Einladung für unkontrollierte Hochrisikospekulation. Die Bundesregierung und die EU-Kommission treiben die weitere Liberalisierung der Finanzmärkte voran, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Trevor Evans.
Seit 1999, die Europäische Kommission hat diese sogenannte Financial Services Action Plan lanciert. 42 wahnsinnig breite Maßnahmen und der Zweck war, über 5 Jahre etwa, ein integriertes Kapitalmarkt ungefähr nach US-Muster in Europa einzuführen. Ein System, wo mehr Wettbewerb zwischen die Finanzinstitutionen führen sollte, zur günstigen Kreditbedingung für die Finanzierung von Realproduktion. Das Problem ist natürlich, mit solch einem Marktsystem und mehr Wettbewerb, dann sucht man die schnelle, hohe Rendite.
Der Zusammenhang ist einfach. Immer mehr Kapital strömt auf die Finanzmärkte. Dort konkurrieren die Investmentfonds. Wer das beste Angebot macht, dorthin fließt das Kapital. Und das beste Angebot ist in der Regel die höchste Rendite. Ausgangspunkt dieses Wettrennens nach immer mehr Gewinn ist die Kapitalflut auf den Finanzmärkten, sagt Jörg Hofschmid. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa.
Wir müssen uns ja fragen, wie kommt es zu dieser Explosion von Vermögenswerten, wie das so schön heißt, liegt daran, dass eben über die Jahre, die letzten 30 Jahre, enorm viel Vermögen an der Spitze der Gesellschaft angehäuft worden ist. Zum Wesentlichen sind das durch Umverteilungsprozesse von Einkommen, Vermögen. Zum Teil ist es auch die Privatisierung von früher ganz anders organisierten Sozialversicherungssystemen. Resultat ist eine riesige Vermögenslawine. Und die diese Vermögen wirklich besitzen, wissen nicht, wie sie das vermehren können. Und das ist dann die Aufgabe der Finanzbranche, insbesondere der Finanzinvestoren, die sagen, wir machen das für euch.
Durch private Vorsorgemodelle, wie beispielsweise die Riester-Rente, Lebens- oder private Krankenzusatzversicherungen, werden heute Milliardenbeträge auf den Kapitalmarkt verschoben. Früher flossen sie ins staatliche Sozialsystem und wurden unmittelbar wieder ausgezahlt. Das heißt, in den realen Wirtschaftskreislauf zurückgepumpt. Heute wird dieses Geld angelegt von Versicherungskonzernen wie beispielsweise der Allianz. Die Folgen: immer mehr Spekulation, Aufkäufe von Unternehmen durch sogenannte Private Equity Fonds und die Umorientierung der Politik.
Das hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren nachhaltig durchgesetzt. Ein enormer Druck von Finanzinvestoren auf Regierungen. Wir haben hier 20 Milliarden. Was macht ihr, dass wir sie hier anlegen? Senkt die Steuern, schafft lästige Sozialklimbim ab und so weiter. Und insofern ist das ein Druck auf die Regierung, den Finanzplatz Deutschland oder Finanzplatz Europa attraktiv zu machen. Für das, was wir gegenwärtig erleben, ist nicht entscheidend, was nicht funktioniert. Das sieht man in der Krise, da platzt was. Sondern das, was funktioniert, die Neuverteilung von Machtverhältnissen in den Unternehmen, Stichwort Shareholder-Value-Orientierung, und die Neuverteilung von Macht in der Politik zugunsten einer neoliberalen, konkurrenzgetriebenen Gesellschaft gegen eine solidarische, sozialstaatliche Gesellschaft.
Die EU folge dem Vorbild der USA, sagt Jörg Hofschmid. Dort sind Renten- und Krankenversicherungen schon seit langem sehr viel stärker privatisiert. In den US-amerikanischen Pensionsfonds beispielsweise sammeln sich mehrere Billionen Dollar, mit denen spekuliert wird. Das, was die Politiker momentan in der EU durchsetzen, ist in den USA schon seit langem Realität. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass die Finanzkrise ihren Ursprung in den USA hat.
Letztlich wird man schon der Tatsache ins Auge gucken müssen, dass das eigentliche Problem, diese enorme Disproportion zwischen den Einkommensverhältnissen oben und unten sind. Also was man braucht, ist in der Tat so etwas wie eine umgekehrte Umverteilung, die die Proportionen zwischen oben und unten wieder etwas zurechtrückt und damit auch ökonomisch, also nicht nur moralisch, sozial, sondern auch ökonomisch sehr viel rationalere Proportionalität zwischen Angebot und Nachfrage herstellt. Wir haben im Augenblick ein enormes Überangebot an Finanzmitteln und unten haben wir keine Lebensmittel mehr.
Spekulationen auf den Weltmärkten für Agrarrohstoffe sind die jüngsten Auswüchse einer pervertierten Logik. Weil weltweit die Lebensmittel knapp werden, steigen die Preise, beispielsweise für Soja und Reis. Steigende Preise aber bedeuten höhere Gewinne. Und da viele Investoren, auch bedingt durch die Finanzkrise, neue, sichere Anlagemöglichkeiten suchen, investieren sie momentan verstärkt in Agrarrohstoffe. Dass sie die Preise noch weiter anheizen, ist ihnen anscheinend nicht nur egal. Dadurch steigen auch ihre Gewinne. Für den Mainstream der Wirtschaftswissenschaftler und für die meisten Politiker ist die Finanzkrise lediglich eine kleine Fehlentwicklung in einem ansonst guten System. Ein bisschen mehr Kontrolle durch die Politik, ein bisschen mehr Transparenz bei den Banken und das Finanzsystem funktioniere wieder zum Wohle aller, so die Annahme. Für kritische Wissenschaftler dagegen steckt mehr dahinter. Die Finanzkrise zeige, dass das Wirtschaftssystem als solches in der Krise steckt, sagt beispielsweise der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Hufschmid. Schuld daran sei eine Politik, die vor allem die Interessen der Finanzinvestoren bedient. Die aber interessiere normalerweise nur eines, eine möglichst hohe Rendite.
Der Finanzinvestor sagt, wir gucken einfach, wo gibt's am meisten rauszuholen. Manchmal machen wir das mit Spekulation. Wir sehen, da steigen die Aktienkurse, da investieren wir, dann steigen sie noch mehr und dann steigen wir rechtzeitig wieder aus. Andererseits sagen wir, wir kaufen Unternehmer und dann lassen wir mal richtig sozusagen die Sau raus in den Betrieb, strukturieren um, senken die Löhne und so weiter. Oder wir sagen hier, wir gehen in ein Land rein und sagen, immer wenn ihr die Steuer nicht senkt, dann können wir auch schnell wieder rausgehen. Also das sind Strategien, die dann die Finanzinvestoren am Ende der Kette steht oder am Anfang, die Geldgeber, denen ist das relativ wurscht.
Die Finanzkrise sei eine Folge dieses kurzfristigen, allein renditeorientierten Denkens, sagt Jörg Hufschmid. Im Euro-Memorandum 2007 schreibt er:
Nach den Erklärungen der EU-Kommission wird der wirtschaftliche Aufschwung nur geringfügig von der aktuellen Finanzkrise beeinträchtigt. Wir kritisieren diese Behauptung nicht nur wegen ihrer überoptimistischen Aussagen, sondern auch wegen ihrer vollständigen Vernachlässigung der Vertiefung der sozialen und ökologischen Probleme, die in den letzten Jahren stattgefunden hat.
Das Ziel? Ein auf die Interessen der Finanzmärkte zugeschnittenes Wirtschaftsmodell. Tatsächlich gibt es da aber ein Problem, das zeigt auch die Finanzkrise. Geld lässt sich, anders als viele Investoren glauben, nicht durch Geld vermehren. Die Finanzsphäre muss immer rückgekoppelt werden an die produktive Wirtschaft. Und das bedeutet, Spekulationsgewinne entstehen nur dann, wenn woanders jemand verliert. Wie Millionen Kleinanleger beim Platzen der New Economy Blase, wie Arbeitnehmer durch Einsparungen in Betrieben und durch den Verlust ihrer Arbeitsplätze oder wie viele Menschen in ärmeren Ländern derzeit durch steigende Lebensmittelpreise. Für Trevor Evans, Professor für Geldtheorie und internationale Währungsbeziehungen an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin, steht deshalb fest, dass sich das weltweite Wirtschaftssystem in einer Sackgasse befindet. Am deutlichsten werde das in den USA, sagt er, wo in der Gesellschaft nicht nur die Ungleichheiten zunehmen, sondern auch die Verschuldung.
Das können Sie nicht ewig machen. Ob es jetzt gerade zu Ende ist, weiß ich nicht genau. Das ist möglich, dass die würden das nicht eine weitere Schub schaffen. Vielleicht durch weitere finanzielle Möglichkeiten noch ein kleiner Schub. Aber klar ist, die können nicht ewig weit über ihren eigenen Produktionsniveau konsumieren. Dann heißt das für den US-amerikanischen Staat, das bringt natürlich gewisse Widersprüche, sowohl mit ihrer eigenen Bevölkerung als mit ihrer Rolle in der Welt.
Vor allem heißt das, die EU sollte sich ein anderes Vorbild für ihre Wirtschaftspolitik suchen. Trevor Evans, Jörg Hufschmid und andere kritische Wissenschaftler fassen deshalb im Euro-Memorandum zusammen, wie eine andere Politik aussehen könnte.
Alternativen zu dieser Unterwerfung der Finanzmärkte unter die Interessen der Finanzinvestoren sollten folgende Ziele haben: den Schutz sozialer Sicherungssysteme vor den Risiken der Finanzmärkte, den Schutz der Beschäftigten und Firmen vor der Ausbeutung und Plünderung durch kurzzeitige Investoren, dies könnte durch die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten erreicht werden, mittels öffentlicher Entwicklungsbanken wirtschaftspolitische Zielsetzungen unterstützen und umsetzen, gestützt auf öffentliche Diskussionen und demokratische politische Entscheidungen.
Aber nicht nur die deutsche und die europäische Finanzpolitik müssten sich ändern, sondern die Wirtschaftspolitik insgesamt.
Eine weitergehende Politik ist eine Steuerpolitik, die sozusagen die ganzen Steuerermäßigungen oben zurücknimmt, die die Unternehmen wieder in einer vernünftigen Weise besteuert und nicht sich in diesen wahnwitzigen Steuerwettlauf hineinbegibt. Und die Nutzung dieser zusätzlichen Finanzmittel für den Ausbau eines demokratischen öffentlichen Sektors, der ja im Wesentlichen den Unterschichten in Anführungsstrichen zugutekommt, weil die Oberschichten können sich alles kaufen. Ich denke, eine solche Umverteilungspolitik ist aber auch eine Politik, die bestimmte Standards in den Betrieben festschreibt, sowohl was Mindestlöhne angeht, was Kündigungsschutz angeht, also all das, wo gegenwärtig dran gerüttelt wird, was noch existiert, das ist keine Finanzmarktpolitik mehr, sondern das ist dann schon eine Einkommenspolitik und eine Wirtschaftspolitik, die man im Zweifelsfalle gegen harten Widerstand durchsetzen muss.
Das zeigen bereits aktuelle Diskussionen, wie die um die Einführung eines Mindestlohns. Dabei sind solche Forderungen alles andere als radikal. Trevor Evans und Jörg Hufschmid sind überzeugt. Das kapitalistische Wirtschaftsmodell befindet sich in einer tiefen Krise. Das zeige die Finanzkrise sehr deutlich. Mit ihren Vorschlägen, sagen sie, wollen sie den Kapitalismus nachhaltig verändern und sozialer gestalten.
Ich denke, es ist absolut notwendig, die Strukturen zu verändern, als auch die ökonomischen Funktionsmechanismen. Also wir müssen zu einer sehr viel stärkeren politischen Regulierung der Wirtschaft kommen. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass wir Privateigentum und Märkte abschaffen müssen, aber wir müssen es umgekehrt machen. Jetzt gegenwärtig diktieren Privateigentum und Märkte das, was Politik und Gesellschaft tun und wollen soll. Ich denke, es sollte eigentlich umgekehrt sein. Die Gesellschaft soll in einem demokratischen Prozess immer wieder neu festlegen, was sie eigentlich will. Und dann Märkte und Privateigentum, wie das Grundgesetz es befiehlt, in dieses Gemeinwohl einbinden. Gegenwärtig ist genau die Welt vom Füßen auf den Kopf gestellt. Und es käme darauf an, tatsächlich die Strukturen, Verfahren und auch ökonomischen Proportionen wieder umzukehren.
Das war Umverteilung, Wetten und faule Kredite. Hintergründe der weltweiten Finanzkrise. Eine Sendung von Tobias Hübner. Sprecherin Sabine Gietzelt, Technik Elisabeth Panzer und Sigi Herrmann, Redaktion Caroline von Lozo. Das Euro-Memorandum 2007 von Trevor Evans und Jörg Hufschmid ist im VSA Verlag erschienen. I don't wanna be your friend. I just wanna be your lover. No matter how it ends, no matter how it starts, forget about your house of cards. Das Manuskript dieser Sendung erhalten Sie über den Bayern 2 Hörerservice Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0180 1 10 20 33. Ein Anruf kostet 4 Cent pro Minute aus dem Festnetz. Und nach den Nachrichten geht's hier in Bayern 2 weiter mit dem Nachtmix und Ralf Summer.
Nachrichten.
Es ist 23 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie eine Zusammenfassung wichtiger Meldungen des Tages mit Andreas Derschmann.